Mein Vater war Feuerwehrmann. Ich habe seinen Feuerwehrhelm aufgesetzt und habe in den Himmel gejault. Ich würde sagen, dass der Tod uns allen ein großer Lehrer oder eine große Lehrerin sein kann, um das Leben schätzen zu können. Wir kommen auf diese Welt, wir kriegen diesen Körper, wir können Erfahrungen machen und irgendwann müssen wir wieder gehen. In diesem Raum, und es fällt mir nicht leicht dafür, Worte zu finden oder so, war alles miteinander verbunden. Alles war und ich war nicht mehr. Alles war ich war alles. Ich war das Kleinstmögliche und Größtmögliche zur selben Zeit.
Über das Ende, ein Podcast von Chrismon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Karen Köhler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Heute aus Hamburg und heute mit der Schriftstellerin Karen Köhler. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Liebe Frau Köhler, bevor ich Sie ausführlich vorstelle, stelle ich Ihnen die erste Frage, die alle meine Gäste bekommen. Mhm. Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Vor einer Stunde.
Vielleicht wollen Sie noch was dazu sagen?
ja, also mich beschäftigt das Thema aus privaten Gründen sehr. Und ich habe vor einer Stunde mit einem Bestatter telefoniert. Und diese ganzen bürokratischen Vorgänge, die mit dem Ableben eines Menschen zu tun haben, sind ja Sachen, die man eigentlich auch selber rechtzeitig regeln könnte, sag ich mal. Und da habe ich, vor einer Stunde habe ich dann so gedacht, ja, wie will ich das eigentlich, wenn ich sterbe oder wenn ich tot bin? Was soll da geschehen? Und deswegen habe ich an meinen eigenen Tod gedacht.
Und war das eine unangenehme Vorstellung?
Nein, gar nicht. Also ich betrachte das Sterben und den Tod eigentlich als einen natürlichen Bestandteil des Prozesses, in dem wir uns befinden. Wir werden in diese Welt geboren und wir müssen wieder gehen irgendwann. Und zwischendurch haben wir Zeit und wir wissen nicht, wie lange. Und das heißt, irgendwie dieses Ende wird ja oft verdrängt, aber es kommt ja irgendwann. Und es ist für mich natürlich, dass es kommt.
Wir haben da viele Ansatzpunkte jetzt schon, über die wir gleich noch im Laufe des Gesprächs sprechen können. Aber jetzt stelle ich Sie erstmal ein bisschen ausführlicher vor. Karen Köhler wurde 1974 in Hamburg geboren, hat Schauspiel studiert und ist dann zum Schreiben über das Theater gekommen. Sie schreibt regelmäßig Kindertheaterstücke, hat auch schon einen vielbeachteten Erzählband geschrieben. Wir haben Raketen geangelt, heißt er. Und einen Roman, Miroloy. Da geht es auch schon so ein bisschen um den Tod oder ein bisschen mehr. Also jedenfalls spielt der Tod da auch schon eine Rolle. Und nun hat sie ihren ersten Roman für Kinder geschrieben, Himmelwärts. Das ist der Anlass, warum ich auf die Idee kam, dass wir dieses Gespräch führen könnten. Und in dem Buch steht im Zentrum ein Verlust, würde ich sagen. Es ist auch ein Buch über den Tod. Aber es ist auch nicht nur literarisch ein Thema in ihrem Leben und eben auch persönlich, weil sie haben vor ein paar Jahren mal in Zeit Magazin auch einen langen Text geschrieben über den Tod ihres Vaters oder über das Nachdenken, wie geht man mit dem Tod des Vaters um. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als sie das Theaterstück geschrieben haben, auf dem der Roman jetzt basiert. Also der Tod spielt überall eine Rolle. Der Tod wird verdrängt, haben Sie auch gerade schon gesagt. Sie schreiben gerne oder zumindest oft über den Tod. Ja, gerne ist lustig. Man lacht dann gleich darüber. Aber vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht schreiben Sie auch gerne über den Tod. Aber glauben Sie, die Gesellschaft müsste anders über den Tod sprechen?
Ja, unbedingt. Also ich finde, es wird viel zu wenig über das Sterben, den Tod und über Trauer gesprochen. Das sind ja drei unterschiedliche Aspekte von Abschied und Vermissung. Ich weiß nicht, warum sich das bei mir in den letzten Jahren so geballt gezeigt hat. Ich habe, wie Sie schon sagten, in meinem Roman gibt es eine Figur, die eben eine Erziehungsperson verliert an den Tod. Und im Grunde genommen hat mein Leben danach so eine ähnliche Richtung eingeschlagen. Also das war 2021, als mein Vater eben diagnostiziert worden ist mit unheilbarem Krebs. Und zwischen seiner Diagnose und seinem Tod lagen nur 4 Monate. Und ich war in der Zeit gerade selber gesundheitlich angeschlagen. Ich hatte eine größere OP gehabt und war in der Reha. Und von diesen 4 Monaten blieben mir also nur 3 mit meinem Vater. Und in der Zeit habe ich tatsächlich alles stehen und liegen gelassen und mich entschieden, diese Zeit auch ganz bewusst mit ihm zu erleben und ihn zu begleiten und vor allem ihm auch Dinge abzunehmen. Er hatte durch Hirnmetastasen sehr schnell seine kognitiven Fähigkeiten verloren und alles, auch was so an Bürokratie innerhalb der Ehegemeinschaft anfiel, habe ich dann erstmal übernommen, weil meine Mutter mit Computer nicht vertraut war zum Beispiel oder den ganzen Vorgängen, was da so zu tun ist, Rechnungen bei der Krankenkasse einreichen und so weiter. Und um meinem Vater das Gefühl zu geben, das ist in guten Händen, habe ich mich da eben voll reingeworfen. Und interessanterweise hatte ich vorher für ein Theater ein Kinderstück geplottet. Die hatten mich gebeten, ein Stück über den Kosmos zu schreiben. Und nur den Kosmos fand ich so ein bisschen nicht öde, aber ich dachte, da braucht's noch sowas, ein Gegengewicht dazu. Und ich habe mich dann entschieden, das Thema Trauer als Gegengewicht, also als Schwerkraft für die Fliehkraft irgendwie zu nehmen. Und hatte das Stück quasi schon durchgeplottet, in dem zwei Mädchen mit einem kosmischen Radio in den Himmel funken, um die verstorbene Mutter des einen Mädchens zu erreichen. Und es antwortet dann aber eben nicht die Mutter, sondern eine Astronautin von der Raumstation, von der ISS. Und ich hatte das fertig geplottet und dann bekam mein Vater die Diagnose und dann holte mich quasi mein eigenes Leben in diese Fiktion hinein. Und nachdem mein Vater gestorben war, habe ich das Stück geschrieben. Das wurde dann 22 im April uraufgeführt. Und dann hat mein Verlag, ich veröffentliche im Hansa Verlag, gleich gesagt, Mensch, würdest du daraus nicht ein Buch machen wollen für Kinder? Und ich hatte vorher nicht darüber nachgedacht, für Kinder jetzt Romane zu schreiben oder so. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja selber in einer trauernden Situation gerade und habe mich eben für die Erzählperspektive von Toni, so heißt die Figur, entschieden, die eben um ihre Mutter trauert und versucht, sie nicht zu vergessen. Und dieses Thema hatte mich damals auch sehr stark beschäftigt nach dem Tod meines Vaters. In der Sterbebegleitung stellt man sich selbst ja komplett zurück. Es geht nicht um die eigenen Bedürfnisse, sondern der Fokus ist sehr stark darauf, den Raum zu halten, um der sterbenden Person den Abschied so leicht wie möglich zu machen und so schmerzfrei vielleicht auch wie möglich. Und das eigene kommt erst sehr viel später. Da gibt es irgendwie dann noch so eine Phase nach dem Tod, wo der Körper noch von Adrenalin voll ist und alles noch so auf so einem großen Funktionsniveau weiterläuft. Und dann so 5, 6 Monate nach dem Tod meines Vaters gab es bei mir dann so den Einbruch, wo ich gemerkt habe, wirklich, ich bin erschöpft. Also diese Situation mitzutragen hat mich wahnsinnig erschöpft. Und dann erst ging es um mich und meine Trauer und um meinen Verlust. Und dann auf einmal hatte ich das Gefühl, Mensch, warum habe ich keine Tonaufnahme mehr gemacht von ihm? Und auf einmal beschäftigten mich ganz viele Sachen. Dann kam noch dazu, dass meine Mutter aus der Wohnung raus musste, in der beide gemeinsam viele Jahrzehnte gelebt haben. Und diese Wohnung aufgelöst werden musste. Und dann hatte ich so das Gefühl von ganz viel Abschied. Auf einmal schwamm alles weg und das Zuhause war weg, mein Vater war weg. Und da hatte ich wirklich so ganz starkes Gefühl von, wie kann ich ihn erinnern und nichts von ihm vergessen. Ich hatte ein Bedürfnis, eine Wohnung zu mieten und alle seine Sachen da reinzustellen, um in Ruhe zu entscheiden, wann kann ich etwas gehen lassen.
Waren Sie denn auf diese Sterbebegleitung vorbereitet oder woher haben Sie gewusst, wie man das macht?
Im Grunde genommen waren wir als Familie gar nicht vorbereitet. Also es gab zwar so ein Palliativteam, das meinen Vater zu Hause versorgt hat und er ist die letzten 9 Tage seines Lebens ist er im Krankenhaus gewesen. Die Palliativärztin, die ihn vorher betreut hatte, hatte ihn nochmal eingewiesen. Wir waren eigentlich alle dagegen, aber ich glaube, im Kopf von meinem Papa war so, vielleicht bringt es noch was und er kriegt noch mehr Zeit. Aber ich hatte schon geahnt, dass es jetzt so in die Terminalphase des Sterbens übergeht. Und in diesem Krankenhaus gibt es eine Palliativschwester, die so ein bisschen in einem Gespräch auch auf Phasen hingewiesen hat, die eintreten werden und auch so eine Broschüre gegeben hat, die ich gleich aufgesogen habe, weil ich vorher noch nie dabei war, so konkret in diesen letzten Tagen. Und da gibt es schon eine gewisse Mechanik, die, glaube ich, allen Sterbenden gleich ist, die jetzt nicht gewaltsam aus dem Leben gerissen werden durch einen Infarkt oder einen Unfall oder so, oder einen Mord, sondern dieser Prozess des Sterbens, der durchläuft gewisse Phasen, an denen auch ablesbar ist, was ist gerade die Situation. Also, und jetzt rede ich doch mal kurz über meine Oma. Also ich habe meine Oma auch gerade begleitet beim Sterben. Also die letzten 17 Tage war ich täglich bei ihr. Und da hatte ich das nochmal sehr deutlich gespürt, dass es bestimmte Vorgänge gibt, die nichts mehr mit einer individuellen Erfahrung zu tun haben, sondern die eine Körpermechanik sind. Ob das ist eine Verfärbung der Haut, der Geruch, der sich verändert, der Atemrhythmus, der sich verändert, die Aussetzer vom Atmen, dieses berühmte Brodeln in der Brust, wenn der Schluckreflex aussetzt und der Sterbende nicht mehr in der Lage ist, den Speichel, der sich sammelt, runterzuschlucken, dann gibt es ein Geräusch, das sich so anhört, so ein bisschen wie so eine Kaffeekanne, wie so eine Bialetti, wo der Kaffee durchläuft. Und das ist, wenn man das nicht kennt und zum ersten Mal erlebt, kann das wahnsinnig belastend sein für Angehörige, das zu hören. Meiner Mutter ging es zum Beispiel mit meinem Vater so. Sie hatte immer das Gefühl, er erstickt und man müsse doch jetzt was tun, was absaugen. Und ich konnte das eigentlich ganz gut aushalten, auch weil ich diese Broschüre gelesen hatte und wusste, das ist normal. Und zu verstehen, dass dieser Vorgang eben eine Mechanik ist, die allgemein eintritt und nicht individuell eintritt, hat mir jetzt konkret in den letzten Tagen bei meiner Oma ganz stark geholfen.
Das heißt, könnte man sagen, dass Sie Ihren Vater schon mal begleitet haben, hat sie jetzt so ein bisschen darauf vorbereitet, eben auch die Großmutter zu begleiten?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich waren beide Begleitungen große Geschenke. Also natürlich ist da auch eine Traurigkeit dabei, aber letztendlich dabei sein zu dürfen bei so einem großen Ereignis, das so eine Unwiderruflichkeit hat. Alles, was passiert, wird zur Kulisse für den Tod, wird zur Kulisse für das Sterben. Und es läuft auf diesen einen Punkt hinaus, an dem ein Arzt, eine Ärztin entscheidet, jetzt ist der Todeszeitpunkt eingetreten. Das ist in anderen Kulturen, wird es auch nochmal anders gehandhabt, viel fließender, ne? Also das Bewusstsein verlässt den Körper ja auch erst Minuten bis zu einer Viertelstunde, nachdem der Hirntod zum Beispiel offiziell eingetreten ist. Oder da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, aber jetzt in unserer Kultur gibt es halt so bestimmte Parameter, die sagen, jetzt ist der Tod eingetreten und auf dieses Ereignis steuert so eine Begleitung ja zu. Und der Sterbende oder die sterbende Person hat vorher schon Phasen des Bewusstseinswechsels. Also es ist ein Gleiten und ein Austasten in diese andere Sphäre, in die diese Person gerät. Sie löst sich aus dem Körper und betritt Räume im Bewusstsein, die wir nicht betreten. Und sowohl mein Vater als auch meine Oma berichteten davon.
Die kamen dann wieder zurück und nochmal mit dem Bewusstsein und konnten das erzählen?
Ja, also mein Vater saß zum Beispiel in seinem Krankenhausbett und starrte immer so an die Wand. Und dann habe ich ihn gefragt, Papa, was siehst du? Was ist? Er meinte, ja, ich gucke mir den Stadtplan an. Und ich, welchen Stadtplan? Und er, oh Karin, also der da an der Wand hängt. Und ich so, Papa, ich sehe den nicht, das tut mir total leid. Und er so, Mensch, da wurde er richtig böse mit mir. Der Stadtplan da aus Licht. Ich weiß noch nicht, von welcher Stadt das ist, aber das kriege ich noch raus. Also solche Sätze. Oder meine Oma sagte, so, jetzt war ich an der obersten Scheibe, alles blau, jetzt komme ich wieder runter. Also das sind so Einblicke in intimste Vorgänge, die für mich sehr bedeutsam waren und auch mein Verständnis von Sein in der Welt und von Leben verändert haben. Nach der Begleitung meines Vaters hatte ich ganz oft das Gefühl von Anwesenheit von ihm beispielsweise. Und ich hatte ihm mit ihm auch ausgemacht, bitte gib mir Zeichen, ne? Wenn du auf der anderen Seite bist, vielleicht kannst du ja, ne? Wir wissen es nicht. Und es passierten wirklich sehr interessante Dinge. Ich bin eigentlich eine sehr bodenständige Person und würde mich jetzt nicht als besonders gläubig oder in irgendeiner Weise war ich vielleicht nicht spirituell, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe nach dem Sterben von meinem Vater, die waren schon wirklich interessant. Also beispielsweise war ich bei einem Heilpraktiker und der hat so meinen Sauerstoffgehalt im Blut gemessen und dann war so die Anzeige bei 113% und dann meint er so, das ist ja komisch, das geht eigentlich nur bis 100. Das hatte ich noch nie, dass das so angezeigt wurde. Und dann hat er das so aufgeschrieben und dann haben wir über meine Trauer gesprochen. Und ich lag auf so einer Behandlungsliege und auf einmal fuhr diese Liege runter. Und dann sagte er, Frau Köhler, nehmen Sie mal den Finger von dem Schalter. Und ich so, ich habe meinen Finger nirgendwo. Und er so, ich auch nicht. Und dann ging die Musik aus. Und das waren so Phänomene, die passierten. Und ich habe dann einfach...
Das war ein Zeichen vom Vater vielleicht.
Ich habe dann einfach gesagt, hallo Papa. Ich denke wirklich täglich an ihn und grüße ihn auch. Also ich sage dann auch, wenn ich das Gefühl von Anwesenheit habe, hallo Papa, und bin über dieses, da ist noch irgendwie eine Ebene von Sein, die sich der Begrenzung unseres Intellekts und Körpers entzieht. Also wenn wir uns identifizieren mit Materie, wenn wir sagen, das, dieser Körper, das bin ich und das, was ich denke und all diese Prozesse, das bin ich, dann kommen wir nicht an den Punkt, wo wir darüber hinausgehen können und das erfahren können, was vielleicht noch spürbar ist. Quantenphysik forscht auf Partikelebenen gerade die neuesten Ergebnisse, dass es noch viel mehr Universen gibt, als wir uns ausgemalt haben, weil mit jeder Entscheidung, die jedes Individuum trifft, ein neues Universum geboren wird auf der Partikelebene. Und wir wissen so wenig, aber haben immer das Gefühl, wir müssen alles kontrollieren und uns irgendwie zusammenhalten. Und dieses Phänomen der Identifikation mit Körper und Geist trennt uns aber von einer Ebene, die viel größer ist.
Kann man dann sagen, dass die Sterbebegleitung oder der Tod Ihres Vaters und wie Sie den erlebt haben, Sie spirituell gemacht hat?
Ich glaube... Ich würde es anders beschreiben. Ich würde sagen, dass ich eh ein spirituelles Wesen eigentlich bin und das aber irgendwie so verdeckt war im Laufe der Zeit. Also ich hatte mit Ende 20 mal so einen ganz großen Öffnungsmoment gehabt, der wirklich in so einer Millisekunde passierte, wo ich glaube, was passiert war, war, dass ich alle Angst losgelassen habe. Sowohl die Angst vor allem, was außerhalb von mir als Phänomen wahrnehmbar ist, als auch die Angst vor mir selbst. Und es öffnete sich ein Raum, der so fragil und gleichzeitig so unendlich groß war, dass ich wusste, ein Gedanke kann ihn zerstören, diesen Raum zerstören und ein falscher Atemzug, eine falsche Bewegung kann ihn zerstören in diesem Raum. Und es fällt mir nicht leicht dafür, Worte zu finden oder so, war alles miteinander verbunden. Alles war und ich war nicht mehr. Alles war ich war alles, ich war das Kleinstmögliche und Größtmögliche zur selben Zeit. Und alles war zusammengehalten von einem Gefühl von endloser Liebe und einer Art, ich weiß nicht, goldenem Schimmer. Also das sind jetzt wirklich nur Versuche, das zu beschreiben, was ich da mit Ende 20 erlebt habe. Diese Erfahrung hat mich nachhaltig geprägt. Ich habe versucht, hinterher rauszufinden, also es verblasste nach 3 Wochen wieder, es verschloss sich wieder. Diese 3 Wochen war ich aber in einem ganz geöffneten Zustand, kristallklar. Und als es sich wieder verschloss, hatte ich ein schmerzhaftes Gefühl von Getrenntsein von etwas, von dieser Erfahrung. Und habe versucht, das einzuordnen, aber das gelang mir irgendwie nicht.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Geöffnet in Richtung Universum oder was heißt geöffnet? Ich versuch's mir noch ein bisschen besser vorzustellen, weil es so eine tolle Erfahrung offensichtlich war.
Geöffnet im Sinne von... Verbundenheit, mit allem Verbundensein, keine Grenze, ja, vielleicht kosmischer Verbundenheit. Ich kann das wirklich nur sehr, sehr schwer beschreiben. ich war zu der Zeit vielleicht noch kein so gutes Gefäß für diese Erfahrung. In dem Moment, wo sich dieses Verschließen wieder einstellt, das ist der Geist, der dann versucht einzuordnen und zu kategorisieren und oder zu halten den Prozess. Und genau in dem Versuch, es zu halten, wird es verunmöglicht, es zu halten. Und ich habe dann viel versucht zu lesen, um das einzuordnen und bin durch Zufall auf Lehrreden von Buddha gestoßen, wo ich am ehesten doch eine Parallele entdecken konnte und eine Mechanik vor allem. Und habe damals dann angefangen zu meditieren, einfach nur still zu sitzen für eine Viertelstunde. Und diese Praxis habe ich eine Weile beibehalten und war dann auch in zen-buddhistischen Tempeln öfter zu sogenannten Sessions. Das sind dann so Zusammenkünfte, in der gemeinsam in Stille der ganze Tag verbracht wird oder 9 Tage. Es wird zusammen meditiert, es ist ein ganz strikter Ablauf im Tempel. Es wird zusammen gegessen, geschlafen, gearbeitet auf dem Gelände und alles konzentriert sich auf so ein, auf das Wesentliche eigentlich hin. Und ich merkte dann aber irgendwie nach einer Weile, nach ein paar Jahren, dachte ich, auch da stehen sich die Menschen im Weg. Auch da wird so gehandelt, als gäbe es etwas zu erreichen. Aber es ist, alles ist jetzt bereits da. Alles ist im Augenblick.
Hört sich auch an wie Erfahrungen, die christliche Mystikerinnen und Mystiker beschreiben. Das ist oft was Ähnliches.
Ja.
Und das führt mich jetzt nochmal zu dem Buch und zu dem Titel des Buches, was ja Himmelwärts heißt, ja. Und weil sozusagen Himmel ist ja ein auch im christlichen oder in unserem westlichen Sprachgebrauch sehr aufgeladenes Wort, würde ich jetzt mal sagen, für den Raum, wo die Toten sind. Mhm. Und in Ihrem Buch, ich versuche es mal zusammenzufassen, sind ja Toni Pepperoni und Yam Yam, 2 Freundinnen, die im Garten von Toni übernachten, um eben nachts, möglichst ohne dass der Vater es merkt, mit dem selbstgebauten kosmischen Radio Kontakt zur Mutter aufzunehmen, von der alle sagen, sie sei im Himmel.
Mhm.
Und Toni kann damit nicht so richtig was anfangen oder sie zweifelt daran, kann das sein, und will das so ein bisschen verifizieren mit ihrer Freundin, ob die Mutter wirklich da oben ist. Und dann passiert das, was Sie vorhin schon angesprochen haben, dass eben eine Astronautin antwortet. Und ich habe gedacht, so wie der Himmel vorkommt in dem Buch, hat er so ein bisschen so eine ambivalente Rolle. Einerseits steht er so für das Vertrösten der Erwachsenen, die sagen, ja, mach dir nicht so viele Sorgen oder sowas, oder du musst nicht so schlimm traurig sein, die Mama ist im Himmel und passt auf dich auf. Aber andererseits gibt er eben auch dieser Trauer oder dieser Sehnsucht von Toni nach ihrer Mutter einen Ort. Weil sie kann in den Himmel gucken und dann denkt sie an die Mutter. Deswegen wollte ich Sie fragen, ist das eine für Sie gute Weise, über den Ort der Toten zu sprechen, wenn man sagt, die sind im Himmel? Oder ist es eher etwas, was so problematisch ist, weil so viele alte und vielleicht eigentlich nicht tragbare Vorstellungen da mitschwingen?
Das sind ja zwei Ebenen, ne? Das eine ist also dieser konkrete kosmische Himmel, den wir wahrnehmen können bei Tag und bei Nacht. Und das andere ist der spirituelle Himmel, der ja vielleicht ein Konstrukt ist, der ja auch, ich glaube, es gibt ja verschiedene Himmel und verschiedene Erzengel, die dann in verschiedenen Himmeln sozusagen herrschen. Das alles, damit kann ich wenig anfangen oder noch, vielleicht kommt das irgendwann noch, keine Ahnung. Aber in meinem Buch gibt es eine Situation, die eben auch eine autobiografische Situation ist. Und zwar bittet Toni, die Hauptfigur, die Mutter um ein Zeichen und es kommt eine riesige Sternschnuppe. Und ich hatte, nachdem mein Vater gestorben war, bin ich eine Woche später, einen Tag vor seiner Verbrennung, glaube ich, genau, einen Tag vor dem Krematoriumstermin, bin ich ans Meer gefahren, an die Ostsee und habe dort übernachtet in so einem Schlafstrandkorb. Das ist ganz toll, kann man so unter freiem Himmel bequem liegen. Und ich hatte eben große Vermissung und habe das alles noch gar nicht so kapiert, dass dieser Mensch, der gerade noch da war, jetzt eben nicht mehr da ist. Und ich habe noch seine Berührung, seine Stimme und seinen Geruch sozusagen in meinem Bewusstsein. Und als diese Vermissung dann abends sehr, sehr groß war, habe ich irgendwie auch so geflüstert, so, oh Papa, ey, wenn es da noch irgendwie Energie gibt oder wenn da noch irgendwas von dir ist, dann jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um mir ein Zeichen zu geben. Und dann kam wirklich eine riesige Sternschnuppe. Also das war schon so eine Art, ich weiß nicht, wie man die nennt, ich glaube, die nennt man auch sowas wie Kanonenkugel oder so. Ein wirklich großer, grün-blau glühender Klumpen mit einem riesigen Schweif, der so ganz langsam über den Himmel zog und mir ist das Kinn runtergefallen. Also das war so schön. Und in dem Moment war das für mich natürlich das erste Zeichen von meinem Vater. So. Und in dem Moment wurde der Himmel auch zu einem Ort, an dem ich meinen Vater verortet habe. Wenn auch nicht als Person mehr, also als ja irgendwie Menschseiendes oder Körperhabendes, doch aber als etwas, was Energie ist oder Bewusstsein oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das sind ja Bereiche, es sind so große Grauzonen oder Schnittmengen zwischen Wissenschaft, Religion, Philosophie, was ist eigentlich Energie, was ist Frequenz, bleibt etwas erhalten, geht etwas weg, und physikalisch heißt es ja, in einem geschlossenen System geht keine Energie verloren, und wenn wir das Universum als ein geschlossenes System betrachten und wenn es sowas gibt wie, weiß nicht, Quantenverschränkung und all diese Dinge, dann kann das ja sein, dass es diese Energie, die vorher in dem Körper meines Vaters war und die gegangen, also aus dem Körper sich gelöst hat, noch irgendwo vorhanden ist.
Das sind jetzt ja viele Weisen, über den Tod zu reden, die eigentlich, wie soll ich das sagen, eher so ein bisschen sanft sind oder einem jetzt nicht unbedingt Angst vorm Tod machen, sondern es ist ja eher so, das haben Sie ja am Anfang auch gesagt, Sie sehen den Tod eher so wie das natürliche Ende unseres Lebens, so, weiß nicht, ob es jetzt wörtlich so war, aber ungefähr sinngemäß. Mhm. Aber dann fand ich doch, in Ihrem Buch gab es schon auch viele Formulierungen, die ziemlich drastisch waren, wo ich dachte, wow, das ist doch echt was, wo man, was dramatisch ist. Zum Beispiel diese Idee, dass ja die Kapitel auch rückwärts runterzählen. Mhm. Also das erste Kapitel ist das 10. und das letzte ist das 0. Mhm. Und da steht so ein bisschen für den Countdown, der das Leben ist. Mhm. Und dann, ich habe mir den Satz hier aufgeschrieben, vielleicht ist das ganze Leben ein Countdown und 0 ist dann der Moment, in dem du stirbst. Wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, hat das schon eine ganz schöne Wucht, wenn man sich denkt, so okay, Countdown, ich bin jetzt gerade 40, ja, also vielleicht bin ich gerade so bei, wenn ich Glück habe, bei 6, vielleicht auch schon bei 5, ja. Mhm. Wow, es hat schon eine ganz schöne Wucht.
Ja, aber ist doch gut. Also ich glaube, je mehr wir uns damit beschäftigen und je größer wir unser Bewusstsein aufspannen dafür, dass diese Zeit, die wir hier haben, eben endlich ist, dass wir die Rechnung irgendwann bezahlen müssen. Also wir kommen auf diese Welt, wir kriegen diesen Körper, wir können Erfahrungen machen und irgendwann müssen wir wieder gehen. Dieser Körper ist eine Ansammlung von Erde. Wir haben gegessen, wir wurden genährt von der Mutter, wir haben gegessen und alles, was wir gegessen haben, kommt aus der Erde. Und irgendwann ist unsere Zeit vorbei und dann geht alles, was wir uns genommen haben, auch wieder zurück. Und das ist für mich so natürlich. Also es findet ja überall statt, wenn wir uns die Zeit nehmen. Jetzt ist gerade Frühling, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Wir sehen die Blüte von, weiß ich nicht, Magnolien meinetwegen. Und wir können von Tag zu Tag zuschauen, wie die Blüte abstirbt. Es ist ein natürlicher Prozess.
Ich bin völlig bei Ihnen, das ist völlig richtig, das kann ja auch keiner bestreiten, aber ich würde trotzdem sagen, es ist schon ein sehr dramatischer Blick auf das Leben, weil man könnte ja auch andersweit sagen, wir schauen darauf, wie die Blüten entstehen und wir versuchen eben, und zwar nicht, weil wir es verdrängen wollen in so einem negativen Sinne, sondern auch vielleicht berechtigterweise nicht immer nur an das, oder nicht so oft an das Ende zu denken, sondern eher an das Entstehen, weil man vielleicht sonst ja, wenn man, ich sag jetzt mal, nicht so resilient ist, wie Sie es offensichtlich sind, weil Sie gut damit umgehen können, vielleicht auch sonst Angst bekommen kann. Oder.
Aber warum? Also warum sollte man Angst haben? Also Angst ist vielleicht in dem Moment, wo kein Bewusstsein da ist, in dem Moment, wo eine große Identifikation mit den eigenen Gefühlen und Gedanken und mit dem eigenen Körper da ist, wenn wir uns ganz stark daran klammern und Angst haben, das zu verlieren, dann verstehe ich, dass da so sich was aufbauen kann. Aber letztendlich wissen wir erstens nicht, was danach kommt. Wir haben gar keine Ahnung. Und zweitens ist das vielleicht auch eine große transformative Erfahrung, die uns einen großen Moment des Glückes nochmal schenken kann. Vielleicht den größten. Also wir wissen es einfach nicht. Der Notarzt, der meinen Vater betreut hatte in der Sterbephase, der hatte zu ihm gesagt, bleiben Sie neugierig, Herr Köhler. Und das fand ich so einen guten Satz, weil da dachte ich so, ja stimmt, voll richtig, was wissen wir denn schon?
Das sind schöne, hoffnungsvolle Worte, in denen ich versuche, sie jetzt in mich aufzunehmen. Es gab eine Figur, mit der ich mich unweigerlich identifizieren musste oder konnte in ihrem Buch, das ist der Vater. Ich bin selbst auch Vater von 3 Kindern. Und der sitzt immer im Wohnzimmer, der ist immer so ein bisschen an der Seite, legt immer wieder die gleiche Platte auf, trinkt Wein und weint. Und ich musste tatsächlich auch weinen, als ich es gelesen habe, mehrmals, immer wenn der Vater vorkam, weil ich mich selbst, man ist ja irgendwie so egozentrisch, immer an mich selbst denken musste, gesagt, genau so, das könnte ich auch sein. Und ja, davor könnte man ja auch Angst haben. Also vor diesem Gefühl, was Sie ja selbst auch immer die Vermissung genannt haben oder kommt ja auch im Buch vor. Also das ist ja was, was einem Angst machen kann, weil es einfach wirklich ein nicht schönes Gefühl ist, was einen niederdrückt.
Ja, das ist, Sie haben vorhin gesagt, das Buch handelt vom Tod. Und ich denke, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass es eigentlich von Trauer handelt. Weil das Gefühl, was die Hinterbliebenen haben, die sterbende Person ist weg. Und das Gefühl, was Hinterbliebene haben, ist natürlich, dass eine Lücke entsteht in deren Leben. Also eine Lücke von, wo vorher Beziehung war, wo vorher Verbindung war, wo vorher Gefühle waren. Und auf einmal läuft das ins Leere. Aber die Gefühle sind noch da. Und weil der Schmerz darüber vorhanden ist und groß ist, kann das natürlich Angst auslösen, ne, vor dem eigenen Gehen. Aber es sind eigentlich 2 Vorgänge. Das eine ist das Fertigwerden mit dem eigenen Schmerz, der eigenen Vermissung. Und das andere ist sozusagen der sich vorzubereiten im Bewusstsein darauf, dass eben der Moment unseres Ablebens eigentlich jeden Tag passieren kann. Und das nicht als Grenze zu denken, sondern als Möglichkeit. Was Sie vorhin sagten, also das Aufgehen der Blüte eben zu feiern, ne? Also zu sagen, oh, heute blüht die Magnolie und nicht irgendwie zu denken, ja, und in 2 Wochen ist dann alles matschig, sondern das Bewusstsein für den Augenblick zu schaffen und darin auch eine Freude zuzulassen, obwohl wir wieder gehen müssen, obwohl wir diese Rechnung irgendwann bezahlen müssen. Das ist ja mit allem so. Wir gehen essen mit Freundinnen und feiern und haben einen rauschenden Abend. Und irgendwann ist der Moment, wo wir gehen. Wir können nicht ewig weitermachen, auch wenn es schön ist oder so.
So ein bisschen dieses Glas halb voll oder halb leer. Also wir wissen, das Glas wird leer sein, aber wir müssen uns schon denken, es ist immer noch relativ voll.
Genau. Es gibt, glaube ich, Menschen, also wenn wir uns denken, als zwischen den Polen von Angst und Liebe permanent hin und her pendelnd. Also wir können handeln motivatorisch aus Liebe, vielleicht sogar selbstloser Liebe und erfahren dann in unserer Handlung eigentlich, dass Geben und Nehmen kein Unterschied ist, sondern dass es dasselbe ist. Es ist dieselbe Geste. Oder wir haben Angst und handeln aus Angst heraus und dann brauchen wir Versicherung und Pläne und alles Mögliche, weil Angst ist immer eine Projektion in die Zukunft. Es ist der Versuch, sich abzusichern, dass bestimmte Dinge nicht passieren können. Und Angst hat aber nichts mehr zu tun, was Leben eigentlich ist, das nämlich genau in diesem Augenblick passiert. Und auch wenn wir permanent aus Angst handeln, dann verpassen wir das Leben die ganze Zeit, weil wir immer nur in der Zukunft sind und mit dem, was wäre, wenn, beschäftigt und nicht mit dem, was ist.
Ja, wir sind ja als Menschen auch rationale, reflektierende Wesen, die sich nicht unbedingt so gut kontrollieren können, immer in den Gedanken und wo die hingehen. Da müsste man das vielleicht so ähnlich, wie Sie es vorhin beschrieben haben, doch wieder meditieren und irgendwie sich versuchen, so auf diese Innerlichkeit einzustellen. Weil, also jetzt von mir selbst gesprochen, der sich ja sehr ausführlich mit dem Thema Tod schon beschäftigt hat. Erstens mache ich diesen Podcast und dann habe ich auch schon darüber meine Doktorarbeit geschrieben und alles Mögliche. Das kommt immer wieder und das macht mir auch immer wieder auch Angst, nicht so sehr in so einem, oder sagen wir es andersrum, es macht mir immer auch Angst in verschiedenen, auf verschiedene Weisen. So ähnlich, wie ich es vorhin gesagt habe, dass ich Angst habe vor dem Tod von Leuten, die ich liebe, vor meiner Frau oder vor meinen Kindern oder wem auch immer. Aber auch, dass ich eben, ich weiß nicht, ob das Wort Angst dazu der richtige Begriff ist, aber dass ich die Sorge habe oder das bedrückende Gefühl, zum Beispiel das Aufwachsen meiner Kinder zu verpassen oder dass sie dann irgendwie mich vermissen müssen. Also so solche Dinge, die von denen ich glaube, die kann ich nicht einfach mit so einem, ja, aber jetzt im Moment ist es ja schön, sagen, loswerden.
Ja, ich verstehe, was Sie sagen und fühle mich noch ein bisschen unverstanden. Deswegen gehe ich darauf nochmal ein. Ich glaube, dass alles seine Berechtigung hat, auch die Gefühle von Trauer und Schmerz und der berechtigten Sorge, dass man den eigenen Kindern vielleicht diesen Schmerz ersparen möchte gerne, aus Liebe heraus ersparen möchte. Das ging meinem Vater ganz stark so zum Beispiel. Der hat immer gesagt, ihr dürft nicht traurig sein und es ist so schade, dass ich euch nicht weiter mitverfolgen kann und so. Das war für ihn ein ganz großes Problem. Und dafür habe ich großes Verständnis und ich habe ja auch selbst starke Trauer empfunden. Das erste Trauerjahr nach dem Sterben meines Vaters war hart. Als der Jahrestag kam, das war für mich irgendwie so, wie ich wollte diesen Tag aufhalten. Ich wollte das Sterben meines Vaters nochmal aufhalten. Und dieses Gefühl von Ohnmacht, dass ich es nicht damals nicht geschafft habe und jetzt ein Jahr später schon wieder nicht schaffe. Und ich habe an seinem Todeszeitpunkt an der Straßenkreuzung gestanden. Mein Vater war Feuerwehrmann. Ich habe seinen Feuerwehrhelm aufgesetzt und habe in den Himmel gejault, weil ich so getrauert habe. Und dann bin ich in den Garten des Krankenhauses gegangen, wo er starb, und habe das Fenster angeguckt, sein Fenster. Und da stand dann eine junge Frau und machte Yoga-Übungen am Balkongeländer. Und ich dachte, hä? Das ist doch Papas Zimmer. Und in dem Moment begriff ich aber Surrender. Ergib dich. Ergib dich der Tatsache, dass er weg ist, dass er tot ist. Und das hat nochmal so eine andere Tür aufgemacht. Und das zu verstehen, das zu begreifen, das Endlichkeit auch zu begreifen und das die Gleichzeitigkeit der Dinge zu begreifen, dass alles immer gleichzeitig geschieht für ganz viele Menschen. Und mein Blick auf meine Mitmenschen ist auch so ein bisschen milder geworden seit dieser Erfahrung von Trauer, weil ich manchmal dachte, ich saß im Bus und habe die Person mir gegenüber studiert und habe gedacht, wer weiß, wo die Person gerade herkommt, was die gerade erlebt hat, womit die gerade zu kämpfen hat oder so. Und das hat mich nochmal so ein bisschen zugewandter oder milder gestimmt. Was ich vorhin meinte, diese Unausweichlichkeit auch der Erfahrung, die kommen wird für uns alle, das ist eine große Chance, das macht uns alle gleich. Wir alle werden sterben, auch Sie, liebe Hörerinnen. Sie werden sterben. Mit jeder Minute, die Sie diesen Podcast weiter hören, rasen Sie Ihrem eigenen Tod entgegen. Und damit geht vielleicht eine Verantwortungsannahme auch einher, zu entscheiden, wenn Zeit das Kostbare ist, was ich zur Verfügung habe, womit verbringe ich die eigentlich? Scroll ich irgendwie stundenlang auf dem Handy rum und guck mir Videos an von Leuten, die, keine Ahnung, Hunden einen Ball hinwerfen? Oder wie möchte ich meine Lebenszeit verbringen? Welche Qualität soll mein Leben haben? Welche Erfahrung möchte ich machen mit dem Leben, vom Leben? Was will ich eigentlich? Und das meine ich mit, es gibt eigentlich eine große Lehre, also nicht EE auch, aber ich meine jetzt Lehre im Sinne von mit EH, die der Tod für uns bereithält und die das Sterben für uns bereithält, nämlich die Annahme der eigenen Verantwortung für, was wollen wir, wie wollen wir unsere Zeit verbringen.
Ist aber auch natürlich eine Bürde, weil wir dann immer selbstverantwortlich sind.
Ja, aber hello. So ist das aber im Leben.
Ja, das ist so, das ist ja absolut richtig. Aber es ist auch etwas, was eben einen dann, ja, man kann es nicht auf jemand anderen oder auf irgendetwas anderes, ja, wie sagt man, verlagern, sondern man ist selbst dafür verantwortlich.
Also ist es im Grunde genommen ja mit allem. Wir denken immer, das Leben findet außerhalb von uns statt. Also wir, Reize kommen in uns und machen was mit uns. So, da beschimpft mich jemand meinetwegen, ich nehme das jetzt als Beispiel, und dann werde ich wütend oder bin verletzt und dann denke ich so, der hat das gemacht. Aber letztendlich, also rein der physikalische Vorgang ist, alles, was ich wahrnehme, findet ja in mir statt. Es gibt Gerüche, es gibt Tastsinn, Geschmackssinn, Sicht. Und alles wird im Gehirn verarbeitet. Und das, was wir als Bild von Realität entwerfen, das ist ja nicht das, was passiert, sondern eine Auswahl. Wir verwerten nur wenige Prozent aller Informationen, die wir aufnehmen. Und unser Gehirn rechnet ganz schnell, mit ein bisschen Verzögerung, ein Bild von Wirklichkeit aus. Und sagt, so ist das jetzt, was dich umgibt. Und dann werden Prozesse in Gang gesetzt. Aber die sind eigenverantwortlich. Je nachdem, wie wir geprägt worden sind, gibt es Mechaniken, auch psychische Mechaniken, mit denen wir dann reagieren auf diese Reize, weil das Gehirn sagt, aha, ich habe mal gelernt, wenn mich einer anbrüllt, dann gibt's hinterher das und das, also reagiere ich jetzt aggressiv zurück oder so. Aber im Grunde genommen sind wir auch für diese Prozesse verantwortlich. Wenn wir mit der Selbstannahme und Selbstverantwortung so radikal umgingen, dass wir sagen, alles, was in mir entsteht, jeder Gedanke, jedes Wort, was ich spreche, jedes Gefühl, das ich erlaube, in mir aufzusteigen, ist meine Verantwortung. Ich glaube, wenn das alle täten, wäre die Welt friedvoller.
Ich habe jetzt gerade, als Sie gesprochen haben, nochmal darüber nachgedacht, wie denn eigentlich, die christliche Religion da auch über diese Frage nachdenkt. Da ist der Mensch natürlich auch verantwortlich, aber gleichzeitig ist es ja in der christlichen Religion so, dass Gott oder die Vorstellung von Gott auch in einer gewissen Weise als Entlastung fungiert für die Dinge, die man selbst nicht schafft. Ja, also man sagt ja christlich, religiös oder im Protestantismus besonders, der Mensch ist gut oder er ist gläubig, aber er ist auch immer ein Sünder. Und Sünder meint jetzt nicht immer, er ist böse, sondern er schafft eben Dinge nicht. Ja? Und wie gehen wir damit um, dass wir Dinge auch nicht schaffen, zum Beispiel auch vielleicht nicht so gut für uns sorgen können, es nicht schaffen, die Angst vor dem Verschwinden oder die Angst vor dem Trauern so gut loszuwerden oder doch wieder auf dem Handy rumscrollen. Dann hat man immer in der Religion dann die Vorstellung, dass ja Gott ist auch eine Idee, die vielleicht dafür sorgt, dass es trotzdem noch gut wird, so ein bisschen. Da kann ich mich entlasten. Mhm. Gibt es sowas gar nicht in Ihrer Vorstellungswelt? Das stelle ich mir dann auch wieder dramatisch vor.
Ich kenne mich mit dem Christentum nicht allzu gut aus, muss ich jetzt an dieser Stelle gestehen. Aber was Sie, glaube ich, meinen, ist Gottes Liebe, die für jede Person bereitsteht. Und egal, was diese Person tut, das Gefühl, aufgenommen zu sein, anerkannt zu sein, geliebt zu sein, bedingungslos geliebt zu sein. Das ist, glaube ich, dieser Gedanke von Vergebung oder Gottes Gnade oder so.
Gut, wenn man Gäste hat, die Sachen viel besser ausdrücken können als man selbst.
Keine Ahnung.
Nein, das war aber ernst gemeint, vielen Dank.
Aber das, so habe ich das verstanden, dass Sie das meinten. Ne?
Ja.
Und das ist ja eigentlich, es ist irgendwie so ein schöner Gedanke, ein tröstlicher Gedanke. So, ich glaube trotzdem, dass wenn wir davon ausgehen, dass in uns auch ein Funke Gottes ist, ne? Irgendwie der so mit dem Leben in uns eingegeben wurde, wenn wir bei dieser christlichen Vorstellung bleiben, dann ist in uns ja Gott. Und wir haben sozusagen damit auch die Möglichkeit, uns selbst zu vergeben, ne? Oder die Eigenverantwortung, dass wir unser Handeln so ausrichten, dass wir damit mit unserem Gewissen irgendwie leben können. Und ich glaube, diese ganzen Gebote und Richtlinien, Gesetze, moralische Wertekataloge, mit denen wir uns sozusagen einigen, ne, als Lebensgemeinschaft, als Wertegemeinschaft. Irgendwie sagen wir sind freiheitsliebend, wir sind demokratieliebend und wir bestimmte Dinge gehen halt nicht, wir können nicht rumgehen und Leute erschießen. Für mich funktioniert, und deswegen bin ich vielleicht dem Christentum auch nicht so zugewandt, eben der Punkt nicht, dass diese Verantwortung, also ich weiß nicht, 10 Rosenkränze beten, nachdem man irgendwie anderen Menschen das Leben genommen hat, funktioniert für mich wie so eine Art.
Sehr vereinfacht.
Ja, das ist jetzt natürlich polemisch schon fast, aber es funktioniert, also ich würde viel mehr stärken wollen in meinem Gegenüber oder in einem Miteinander die Lust an der Eigenverantwortung, die Lust dazu zu sagen, ich trage Verantwortung dafür, dass es mir gut geht. Und zwar auch in Situationen, die herausfordernd sind. Auch wenn ich trauere, auch wenn ich eine andere Person beim Sterben begleite, versuche ich, die Annahme für die Verantwortung der eigenen Gefühle zu praktizieren. Und das kann man bestimmt üben. Also ich kann Meditation nur empfehlen, sich einmal am Tag hinzusetzen und aus dem Alltag rauszutreten mit der Handlung und ein Bewusstsein zu schärfen ein bisschen. Oder wenn eine Mahlzeit vor einem steht, nicht gleich reinzuschaufeln und nebenbei auf dem Handy noch irgendwie Nachrichten beantworten, sondern einmal kurz innezuhalten und ein Bewusstsein dafür aufzubringen. Weil das, was wir da aufnehmen, das nährt uns und bildet unsere Zellen und das kommt irgendwo her. Irgendein Lebewesen hat dafür sein Leben gelassen, ob es eine Pflanze oder ein Tier ist, ist ja egal. Es war ein Lebewesen vorher. Dafür ein bisschen mehr Achtsamkeit irgendwie in den Alltag zu bringen, das gibt einem so wie so ein Abstandhalter, dass nicht alles impulsgesteuert ist und nicht alles irgendwie triebhaft ist.
Das Christentum hat ja natürlich viele Facetten und auch viele negative, aber das, was Sie angesprochen haben, kommt natürlich im Christentum auch ganz stark vor. Also einerseits natürlich in dem obersten Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sozusagen, dass die Gestaltung der Welt in einem positiven Sinne natürlich nur funktioniert, wenn ich auch mich selbst, mein eigenes Leben gut gestalten kann. Und auch diese Achtsamkeit, so wie Sie es beschrieben haben, es kommt natürlich auch in vielen christlichen Vorstellungen vor, zum Beispiel Erntedank oder wie sagen die Idee, dass die Schöpfung gepflegt werden muss und dass wir dankbar sind, wenn wir Dinge tun. Aber klar, das mit dem Rosenkranz, das gibt's auch.
Ja, aber es kommt ja eigentlich in allen Weltreligionen auch vor, auch so Fastenzeiten, in der eine Entbehrung einen nochmal zu einem schärferen Bewusstsein führt, dafür, was man sonst irgendwie zu sich nimmt. Oder das Anlegen von bestimmten Kleidungsstücken oder ritualisierte Waschungen oder so, die im Moment vor dem Gebet schon einen darauf vorbereiten, dass jetzt ein Teil von Zeit vergeht, der eben mit einer anderen Achtsamkeit verbracht wird. Wir alle sind fehlbar. Also alle Menschen sind verführbar. Alle Menschen können nicht immer 24/7 mit einer Aufmerksamkeitsspanne und einer Bewusstseinsspanne, die auf 100 ist, durchs Leben gehen. Wäre geil, wenn ja, aber ist leider nicht so. Und wir können das aber trainieren, wir können uns schulen und jeden, also ob man morgens mit einem Lächeln aufwacht, das Erste, was man tut, ob man irgendwie sich einfach sagt, so, heute bin ich wieder aufgewacht, wie geil ist das bitte? Heute habe ich einen neuen Tag vor mir. Einmal kurz lächeln und dann geht der Tag ganz anders los, als wenn man irgendwie aufwacht und gleich denkt, oh Gott, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich das, und das muss, treibt einen im Grunde genommen schon wieder in so einen Fluss von Gefühl von Hamsterrad oder so. Ne?
Der Podcast hat ja das Thema Tod und Sinn des Lebens. Und jetzt habe ich so ein bisschen versucht, während Sie gesprochen haben, Ihre Sinnphilosophie, sage ich jetzt mal, zusammenzufassen. Und ich würde es versuchen, mal so zu deuten, der Sinn des Lebens ist es zu erkennen, dass die Schönheit im Moment liegt und das wahrnehmen zu können. Können Sie damit mitgehen oder würden Sie es noch anders formulieren noch?
Oh, das würde ich jetzt gerne eine Stunde Zeit haben, um drüber nachzudenken. Ja, so Pi mal Daumen und sehr vereinfacht kann man das vielleicht so sagen. Ich würde sagen, dass der Tod uns allen ein großer Lehrer oder eine große Lehrerin sein kann, um das Leben schätzen zu können.
Vielen Dank, Frau Köhler, für dieses schöne Schlusswort und allen Hörerinnen und Hörern sei nochmal der schöne Roman für Kinder empfohlen, Himmelwärts, im Hansa Verlag erschienen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war über das Ende Folge 9. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. In den nächsten Folgen spreche ich mit dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Peter Tauber und dem islamischen Theologen Muhannad Kochit. Ist Ihnen ein Satz besonders hängen geblieben, wollen Sie einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie mir an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.